Für die, die mich jetzt nicht so genau kennen, wir sind nicht so ganz regelmäßig sozusagen hier. Ich bin Andreas mit meiner Frau Tabea und unseren beiden Kindern. Sind wir vor ungefähr 2 und 3/4 Jahren hier nach Greifswald gekommen. Wir haben das Thema Gebet auf dem Herzen und wir wollen, wir setzen uns einfach ein, dass es hier ein Gebetshaus geben wird in Greifswald. Genau. Das zu mir. Heute wird es auch um Gebet gehen. Das ist irgendwie so unser zentrales Thema. Und ich finde das super ermutigend, das Zeugnis, was du erzählt hast, weil es genau in diesen Punkt reintrifft, nämlich Gebet wie bei David letztlich. Ja? Also von David können wir unglaublich viel lernen, was das Thema Gebet anbelangt. Mose, du bist zurückgetreten und hast Gott einen Platz eingeräumt. Ja, du hast Jesus nach vorn gelassen und hast ihn in die Mitte gestellt. Und das ist ungefähr das, was den David ganz gut charakterisiert. Ja, das ist etwas, was er immer wieder getan hat. Aber David, der ist nicht nur irgendwie, der ist nicht auf der grünen Wiese irgendwie gestartet, sondern der hatte auch einen Vorgänger. Ja, es ist der König von Israel geworden. Aber David hatte auch den Saul als Vorgänger. Der war auch von Gott eingesetzt. Und anfangs hat es eigentlich ganz gut ausgesehen, ja, mit Saul. Da wurde sogar gesagt, Mensch, ist der Saul irgendwie unter den Propheten? Der weissagt auch noch so viel. Saul hat viele Kriege gekämpft. Und er hat anfangs, wie gesagt, ganz gut gestartet, bis die ersten Sachen vielleicht merkwürdig erscheinen, vielleicht für uns aber auch gar nicht. Ja. Da gab es zum Beispiel so eine Situation, wo Saul, wo Gott ihm gesagt hat, hey, warte auf Samuel, dass er das Opfer beginnt. Und Saul hat jetzt schon mal geguckt, irgendwie Uhrzeit, jetzt müssen wir irgendwie was weitergehen. Wir haben hier noch was vor, ja, und die Zeit drängt. Und Saul meint irgendwann, oh Mann, der Samuel, der kommt nicht. Also, was soll's, ja, zack, mache ich das mit dem Opfer. Bin ja auch König. Und das sind so Kleinigkeiten, die eigentlich ganz gut charakterisieren, dass Saul so angefangen hat, Gott nicht mehr so sehr wichtig zu nehmen. Wir werden auch feststellen, dass wir von der Bundeslade bei Saul nicht allzu viel hören. Die Bundeslade steht im Alten Testament für was? Für Gottes Gegenwart. Gottes Gegenwart hat durchaus in den Richterzeiten immer wieder auch eine Rolle gespielt. Ja? Wir wissen, dass das immer ein Auf und Ab war, bis Israel sich dafür entschieden hat, es doch irgendwie allen anderen Völkern gleich zu machen. Wir wollen einen König haben. Gott war das von Anfang an keine gute Idee. Er hat gesagt, also Leute, die Könige werden reich werden, ihr werdet arm werden. Das wird keine gute Dynamik werden. Und trotzdem stellt sich Gott zu dem Wunsch von Israel. So, der Saul wird König und kämpft seine Kriege, er kämpft sehr viele Kriege. Und es wird relativ schnell deutlich, dass unter anderem Saul von einem Dämon besessen ist. Ja. Das sieht man daran, dass David, er ruft jemanden, der ihm sozusagen mit dem Saitenspiel, mit dem Harfenspiel Linderung verschafft. Und ich finde das interessant, weil die Berater von Saul geben ihm den Hinweis. Die sagen, du solltest mal jemanden rufen, der das kann. Offensichtlich war die Idee, dass sowas wirkt, also dass die Anbetung Gottes eine Kraft hat, offensichtlich bekannt. Saul hat weitere Dinge gemacht, die wir nach und nach immer wieder komisch finden werden, bis hin zu dem Einlassen auf okkulte Sachen. Ja, ganz zum Schluss, am Ende seiner ganzen Amtsperiode, fängt er an, weil irgendwie, er weiß nicht so richtig, wie er mit dem Krieg da weitermachen soll, sieht schlecht aus. Und was macht er? Er ruft eine Totenbeschwörerin an, die ihm sozusagen die Weisung geben soll. Da war die Idee, Gott zu fragen, schon so weit weg. Das war für ihn überhaupt gar kein Thema mehr. Unter Saul ist das Land von Kriegen zerrüttet, von Hoffnungslosigkeit erfasst, Ungerechtigkeit, Sittenverfall. Das ist im Grunde genommen auch ein Aspekt von der Wahrheit, die verloren geht. Gottes Ordnung, die verloren geht. Das sind so Dinge, die Sauls Reich charakterisieren. Und dann kommt David. Und David ist irgendwie anders. David ist einer, der schon da, als es noch keiner gesehen hat, auf dem Feld, bei den Schafen seines Vaters, hat er seine Harfe gespielt, hat Gott angebetet. Viele Lieder sind auch da schon entstanden, später auch in der späteren Zeit, wo auch geflohen ist vor Saul. Er war jemand, der loyal ist, loyal Gott gegenüber, aber auch den Entscheidungen, die das beinhaltet, inklusive auch der Sachen, dass das nicht unbedingt immer gut für ihn war. Er hätte Saul mindestens zweimal töten können und das Problem wäre, der Verfolgung wäre für ihn erledigt gewesen. Und er entscheidet sich dagegen. Er sagt, nein, das mache ich nicht, weil ich taste den Gesalbten des Herrn nicht an, obwohl das nicht gut für ihn war. Als Saul dann endgültig stirbt, er begeht Selbstmord, dann wird David zum König von Juda gewählt. Der Sohn von Saul, der Ischboschet, der wählt sich selbst zum König von Israel. Und in den nächsten Jahren gibt es, also bis 7 Jahre dauert das, bis sozusagen auch David über gesamt Israel und Juda König wird. Und in diesen 7 Jahren gibt es Bürgerkrieg zwischen den beiden Parteien. Ein entscheidender Punkt, der jetzt passiert, der was darstellt, was David, wofür David steht, der ist der, dass David sich entsinnt, als er nach Jerusalem einzieht. Moment, hier fehlt was. Hier fehlt was Entscheidendes. Hier fehlt Gegenwart Gottes, die Bundeslade. Und die muss her. Und das will ich euch mal ganz kurz vorlesen. Das ist auch nicht sehr lang. Dieser Text steht im 2. Buch Samuel. Richtig rum. Liest sich's einfacher. Genau. 2. Buch Samuel 6. Und David versammelte wieder alle Auserlesenen in Israel, 30.000 Mann. Und David machte sich auf und zog hin mit dem ganzen Volk, das bei ihm war, nach Baala in Juda. Das ist eigentlich auch ein interessanter Name für den Teil, wo die Bundeslade steht. Um von dort die Lade Gottes heraufzuholen, über die der Name des Herrn, der Herrscher, der über den Cherubin thront, ausgerufen worden ist. Und sie stellten die Lade Gottes auf einen neuen Wagen. Und so brachte man sie aus dem Haus Abinadabs, das auf dem Hügel war. Usa aber, ein Heerführer, und Achjo, die Söhne Abinadabs, führten den neuen Wagen und sie trugen sie aus dem Haus Abinadabs weg, das auf dem Hügel war. Usa ging neben der Lade Gottes, während Achjo vor der Lade herging. Und David und das ganze Haus Israel tanzten vor dem Herrn mit allerlei Instrumenten aus Wacholderhölzern, mit Zittern, mit Harfen und mit Tamburinen und mit Rasseln und Zimbeln. Und als sie zur Tenne Nachschons kamen, da streckte Usa seine Hand nach der Lade aus und fasste sie an, denn die Rinder hatten sich losgerissen. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Usa und Gott schlug ihn dort wegen der Unehrerbietigkeit. Und er starb dort bei der Lade Gottes. Ziemlich heftig, ne? Und es wurde David heiß vor Schrecken darüber, dass der Herr den Usa so weggerissen hatte. Und man nannte diesen Ort Peres Usa, das heißt, Und so heißt er bis auf diesen Tag. Und David fürchtete sich an diesem Tag vor dem Herrn und sagte, wie soll denn die Lade des Herrn zu mir kommen? Und David wollte die Lade des Herrn nicht zu sich in die Stadt Davids bringen lassen. Und David ließ sie beiseite schaffen in das Haus Obed-Edoms des Gatiters. So blieb die Lade des Herrn 3 Monate im Haus Obed-Edoms des Gatiters. Und der Herr segnete Obed-Edom und sein ganzes Haus. Und dem König wurde berichtet, der Herr hat das Haus des Obed-Edoms und alles, was ihm gehört, gesegnet. Um der Lade Gottes willen. Da ging David hin und holte die Lade Gottes mit Freuden aus dem Haus Obed-Edoms in die Stadt Davids herauf. Und es geschah, wenn die Träger der Lade des Herrn 6 Schritte gegangen waren, opferte er ein Stier und ein Mastkalb. Und David tanzte mit aller Kraft vor dem Herrn, und David war mit einem leinenen Ephod gegürtet. So brachte David das ganze Haus Israel die Lade des Herrn hinauf mit Jauchzen und mit Hörnerschall. Dann kommt die Situation, dass Michal sich fremdschämt für ihn. Also, was ist das denn für ein König, der da so halbnackt mit der Bundeslade rumtanzt? Also nochmal zum Rückbesinnen. Die Situation des Landes war jetzt nicht so, dass man sagen kann, wir haben jetzt alle Ressourcen, die wir so brauchen. Kriege, Hunger, also Ungerechtigkeiten und so weiter, haben das Land schon durchaus zerfressen. Ja? Auch die letzten 7 Jahre des Bürgerkriegs. Und jetzt kommt David, und das ist ja ein Regierungswechsel. Bei einem Regierungswechsel guckt man immer erstmal ganz genau, was macht denn der neue Regent so? Was sind seine erste Entscheidung? Was tut er? Und ich denke, in dem Land, da gab es einiges zu machen. Da kannst du sagen, okay, hey, Mensch, David, hast du nicht mal drin gedacht, irgendwie ein Sozialprojekt zu starten? Oder wie ist denn das jetzt hier mit Stärkung des Militärs? Was ist denn mit unseren Grenzen? Und Mann, gibt es da nicht nach so vielen Kriegen, da geht ja immer auch was kaputt, ne? Also muss man da nicht auch mal was bauen? Und das Erste ist, was David tut, und das ist eine ziemlich blutige Angelegenheit, ja, alle 6 Schritte, ich weiß nicht, wie viele Herden er da jetzt dafür geopfert hat, es ist eine sehr ressourcenintensive Geschichte, einfach nur die Lade allein dorthin zu transportieren. Und damit nicht genug. David sagt, ich baue hier ein Zelt, ich stelle diese Lade rein und ich benenne Leute, die an diesem Zelt opfern. Was? Tiere? Nein, Anbetung. 288 Leute stehen in 24 Abteilungen kontinuierlich zur Verfügung, um Gott anzubeten in dieser Lade. Was für eine Ressourcenverschwendung. Wo ist denn da die Effizienz? Was soll denn da passieren? Ich kann mir vorstellen, dass es da durchaus ein paar Leute gibt, die da irgendwie gesagt haben, hast du sie noch alle, David? Geht's noch? Also du hast ja gute, große Siege errungen, ja, aber so das jetzt? Und jetzt ist es interessant zu gucken, was ist passiert. In den jetzt 33 Jahren der Regierung Davids, ab da hat sich einiges verändert in diesem Land. Eine ganze Generation kehrt zu Gott um. In diesem Zelt gibt es Lobpreis, Tag und Nacht. Ich meine, das steht auf einem Berg. Das ist jetzt nicht umschlossen von Mauern. Ja? Da dringt der Lobpreis schon raus. Du wirst das hören. In dem Regierungsbezirk und vielleicht auch in weiten Teilen dieser Stadt. Hier ist der Ort, an dem Gott einen zentralen Ort, an dem einen zentralen Platz hat, an dem Machtzentrum sozusagen dieses Königreiches. Hier soll das passieren. Das Land erlebt Wohlstand, Frieden, Grenzen werden gefestigt. viel wird gebaut. Und ich glaube, es ist einfach, es ist eine Riesenleistung zu sehen, wie viele Ressourcen David aufgespart hat für Salomon, um den Tempel zu bauen. Auch übrigens, das ist noch eine interessante Geschichte, weil David ist jetzt derjenige, der auch natürlich alle anderen Könige um ihn herum haben irgendwelche Heiligtümer und haben da irgendwas gebaut und das gehört irgendwie zum State of the Art dazu. Und er will das auch tun. Und Gott sagt nein, da will ich sowieso nicht drin wohnen. Und David fügt sich ein. Auch wenn das vielleicht heißt, dass andere sagen würden, was ist denn das für ein König? Nein, er macht das. Er ist gehorsam. David ist in jedem Falle nicht unfehlbar. Wir haben vieles, es gibt verschiedene Geschichten, die auch sein Fehlverhalten deutlich machen. Aber auch das ist ja interessant, dass sowas aufgeschrieben wird. Bei anderen Königen wird es nicht getan. Was heißt das jetzt eigentlich für uns? Wir haben jetzt hier jetzt nun keinen Hofstaat. Ich sehe jetzt keinen irgendwo um die Ecke stehen oder so. Aber auch jeder von uns hat einen Bereich, ja, einen Bereich, der zu dir gehört. Das kann deine Ehe sein, deine Familie, deine Arbeit, deine Freizeit. Das, wo und wie du anbetest, letzten Endes wird sich darin deutlich zeigen, welche Ressourcen du wofür verwendest. Und die Frage ist jetzt letztlich so wie bei David, ist Gott in diesen Bereichen im Zentrum? Und ich kann das für mich sagen, nee, das rutscht mir immer wieder weg. Gerade heute, ich meine, das ist vielleicht in Vorbereitung zu Predigten immer irgendwie so ein Ding, habe ich mich mit meiner Frau darüber gestritten. Und wir haben einen Bereich in unserem Leben identifiziert, wo wir gemerkt haben, oh Mann, da müssen wir beide zurücktreten. Ja, so das Thema Verantwortung in verschiedenen Bereichen. Es gibt diesen Vers, den ich eigentlich predigen wollte. Ups. Und ich lasse ihn weg. Weil es nicht wichtig ist. Davids Hütte ist aufgerichtet durch Jesus Christus. Und sie wird immer noch aufgerichtet durch Jesus Christus. Und zwar in dem Moment, wo du ihn in die Mitte stellst. In dem Moment, wo Gott das Zentrum deiner Anbetung ist. Ich möchte mit euch jetzt noch eine kleine Übung machen, wo es letztlich um das Zentrum geht. Ich habe jetzt eben gerade schon mal ein paar Bereiche genannt. Also bitte in aller Freiheit, ja, wer das machen möchte, macht, wer nicht, auch super. Jeder hat verschiedene Bereiche in seinem Leben. Und vielleicht stellst du dir diese Bereiche wie ein Königreich vor, wie auf einer Landkarte. Vielleicht machst du es ganz ohne Vorstellung und weißt es schon, auch das ist okay. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass du dir einen Bereich rausnimmst, wo du vielleicht das Gefühl hast, dass Gott noch nicht das Zentrum dieses Bereiches ist. Es kann auch sein, dass du ihn einfach neu in deine Ehe einlädst, in die Mitte zu kommen. Oder in deine Familie in die Mitte zu kommen. oder auf deine Arbeit in die Mitte zu kommen. Vielleicht auch in deinem Freizeitverhalten oder Sexualität oder was auch immer dir jetzt einfällt. Und jetzt bitte Gott, respektive Jesus, komm du in dieses Zentrum. Sei der Mittelpunkt. Gott verändert immer noch Realitäten. Amen.